Korallenriffe sind das ökologisch wichtigste Ökosystem im Meer. Es gab immer mal Aussterbe-Events, ganz klar. Es gab immer mal heiße Phasen, aber es gab es halt nie so schnell, wie es das jetzt gibt. Ja, es ist sehr traurig und zum Teil natürlich absolut frustrierend, aber zum Teil gibt es natürlich auch noch stärker die Motivation, dass was gemacht werden muss.
Happy Birthday. Nee, das wollen wir lieber nicht. Aber herzlichen Glückwunsch, Maya.
Ja, wir sind heute 50 Folgen alt geworden.
Ja, ganz schön viel. 50 Mal habt ihr uns schon auf den Ohren gehabt und beziehungsweise mit heute 50 Mal. Wir sind gespannt, was ihr zur 50. Geburtstagsfolge sagt, denn die ist eine ganz besondere und ihr werdet natürlich nicht leer ausgehen. Nein, was gibt's denn zum Geburtstag, Maya? Geschenke?
Wir haben wieder ein sehr tolles Gewinnspiel für euch mit tollen Produkten und zwar verlosen wir 2 Pakete. Also ihr habt doppelte Gewinnchancen quasi.
Und da könnte drin sein die erste feste Sonnencreme von Duschbrocken. Die ist nämlich ganz neu. Sonja. Und dann haben wir noch den Cool Raoul, die feste Dusche und ein Korallenbracelet, wie wir heute gelernt haben, mit der Feuerkoralle drauf. Extra für euch.
Und um das zu gewinnen, natürlich erstmal die Folge hier hören, dann im Anschluss uns abonnieren bei iTunes oder wo immer auch immer ihr uns hört, die Glocke bei Spotify aktivieren und ganz wichtig, uns eine Bewertung hinterlassen. Also entweder eine Sternebewertung bei Spotify oder bei iTunes gerne auch eine Bewertung schreiben. Und davon schickt ihr uns am Ende einen Screenshot an oceancrime@bracenet.net oder alternativ auch auf unserem Instagram-Kanal oceancrime.bracenet.
Da freue ich mich besonders, wenn ihr was Schriftliches hinterlasst. Da gucke ich nämlich täglich quasi rein und freue mich immer wie ein kleines veganes Schnitzel, wenn da eine neue Bewertung steht. Also haut in die Tasten und viel Glück.
Ja, kleiner Zusatz dazu noch, wenn ihr jetzt schon mal uns bewertet habt und sagt, kann ich ja gar nicht mehr mitmachen, kein Problem, dann verlinkt uns doch einfach mal in eurer Instagram-Story und dann seid ihr auch mit im Lostopf. Einzige Bedingung ist da, dass euer Profil öffentlich sein muss, weil sonst sehen wir es leider nicht.
Viel Glück!
Und jetzt zu unserer heutigen kleinen Geburtstagsfolge. Wir haben mit einer richtig coolen Korallenexpertin gesprochen. Das Gespräch hat super viel Spaß gemacht, obwohl es ein Ocean Crime ist. Aber man hat wirklich gemerkt, mit welcher Begeisterung sie beim Thema dabei ist. Und ich hoffe, dass sie euch mitreißen kann.
Ja, die Passion ist zu fühlen. Ich hoffe, die schwappt auf euch über. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr so viel Infos mitnehmen werdet wie wir. Wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen mehr. Weil ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel bei einer Folge gelernt. Und kann nur sagen, es wird auf jeden Fall spannend. Und ich war doch überrascht im Nachhinein, also man hat sich ja vorher schon damit beschäftigt, wie viele Crimes tatsächlich hier zusammenkommen, also wie viel letztendlich die kleinen Tierchen, die ganz groß werden, ja, umtreibt und was für Gefahren da lauern. Und da haben wir die richtige Korallenexpertin auf jeden Fall erwischt. Wir haben lange gesucht, tatsächlich jemanden zu finden, der da wirklich haargenau bis ins kleinste Detail Bescheid weiß und wir haben sie gefunden.
Ja, viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Gegenüber von Madeleine und mir sitzt die liebe Dr. Marien Möller und sie ist eine richtige Korallenexpertin. Und was genau sie so macht, das erzählst du uns vielleicht einmal selber.
Moin.
Moin, hallo. Ja, genau, ich bin Meeresbiologin, wenn man das so sagen möchte. Genau, ich bin Wissenschaftlerin am Institut für Chemie und Biologie des Meeres von der Universität Oldenburg und arbeite da in der Arbeitsgruppe Umweltbiochemie und bin da angestellte Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit Korallen, insbesondere mit Jungkorallen und den verschiedenen Problemen, die es so gibt, aber auch mit erwachsenen Korallen. Gifte sind bei uns auf jeden Fall ein großes Thema in der Wissenschaft. Genau, und ich habe eigentlich schon so in meiner Bachelorarbeit angefangen, mit Korallen zu arbeiten. Und das hat sich dann so durch meine Masterarbeit durchgezogen, durch meine Promotion. Und jetzt arbeite ich auch schon seit 2019 als Postdoc. Genau, also als Wissenschaftlerin einfach in dem Bereich.
Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der bei uns in der Leitung jetzt hängt und sagt, ah, das möchte ich auch werden. Deswegen freuen wir uns jetzt mehr über die Tiere zu hören. Ne? Sind ja keine Pflanzen, sondern sind Tiere.
Ganz genau, ja. Soll ich direkt was zu Korallen erzählen?
Ja, vielleicht machen wir mal so einen kleinen Overview. Was ist denn eigentlich eine Koralle? Was macht die aus und wie sehen die so aus?
Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Korallen sind Tiere. Und das wird oft so vom Laien nicht so erkannt, weil auf den ersten Blick sehen die aus wie Steine. Wenn man die so im Riff sieht, die bewegen sich in der Regel sehr wenig bis gar nicht. Und wenn man nicht genau hinguckt, sehen die einfach aus wie Steine. Das sind aber Tiere, die sind ganz dicht mit Quallen verwandt. Und so ungefähr kann man sich die auch vorstellen. Die bestehen wie eine Qualle auch aus so einer Körperöffnung mit so einem Tentakelkranz drumherum. Und eine Qualle, die schwimmt halt so durchs Meer. Aber die Koralle, die sitzt quasi wie die sozusagen mit dem Schirm am Boden fest. Und an der Basis da unten, da stellt die eben ein Kalkskelett her. Und es gibt Korallen, die auch nur aus so einem einzigen Polyp, nennt man das, bestehen, wie eine Qualle oder wie die meisten Quallen auch, so ein einziger Polyp sind. Aber die meisten Korallen sind eben Hunderte oder Tausende oder Millionen von so Polypen ganz dicht beieinander, die alle miteinander verbunden sind und die dann eben diese großen dreidimensionalen Kalkskelette herstellen, die eben das Riff wirklich bilden. Genau. Und die Korallen, also wenn wir von Korallen sprechen, meinen wir in der Regel diese Steinkorallen, die riffbildenden Steinkorallen. Und die sind eben der absolute Grundbaustein der Korallenriffe. Alles im Riff ist davon abhängig. Genau, und das Wichtige für die Korallen ist, das sind zwar Tiere, aber die ernähren sich nur ganz wenig von Plankton, was so im Meer rumschwimmt. Das macht vielleicht so, ja, bei den meisten Arten so um die 10%, 20% vielleicht aus. Das meiste machen die über Photosynthese, wie Pflanzen auch. Dafür haben die so Mikroalgen, die in ihrem Gewebe drin sind. Und genau, die einfach Photosynthese, die Zucker produzieren, die sie dann eben an die Korallen abgeben. Und davon ernähren sich die Korallen. Also sie sind absolut abhängig von dem Licht, was ins Wasser einfällt. Die sind abhängig von klarem, blauem Wasser.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ich dachte ganz früh auch immer, dass Korallen Pflanzen sind und habe erst vor, weiß nicht, mit 18 oder so gelernt, dass das wirklich auch Tiere sind. Was oder warum sind Korallen denn eigentlich so wichtig?
Also die Korallenriffe sind das ökologisch wichtigste, ja, Ökosystem im Meer. Das ist, die hat die höchste Biodiversität von allen Ökosystemen im Meer. Und die Korallen sind quasi wie der Baum im Regenwald, der absolute Grundbaustein in einem Korallenriff. Alles, was in diesem Riff existiert, ist davon abhängig. Die Fische ernähren sich davon, die können da in diesen dreidimensionalen Strukturen Unterschlupf finden. Genau, und ohne die Korallenriffe gibt es zum einen nicht die dreidimensionale Struktur, aber eben auch nicht diese Grundernährung für die meisten Tiere im Riff. Ungefähr ein Viertel aller Fischarten im Meer ist von Korallenriffen abhängig. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Obwohl die Korallenriffe nur ungefähr 0,5% der Meeresoberfläche bedecken, sind die einfach extrem bedeutend für die Biodiversität. Sie sind außerdem extrem wichtig für den Küstenschutz, weil man kann sich das leicht vorstellen, so eine dreidimensionale Struktur direkt vor der Küste nimmt eben wahnsinnig viel der Wellenenergie zum Beispiel weg und ist deswegen besonders für so flache Küstenregionen von extrem wichtiger Bedeutung. Und natürlich dann auch für die Fischerei vor Ort, gerade in Entwicklungsländern sind sie teilweise sehr stark auf die Fischarten angewiesen, die entweder im Korallenriff selbst leben oder zumindest als Jungtiere im Korallenriff leben. Und natürlich auch der Tourismus spielt eine Rolle. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel an Tauchtourismus etc., der direkt von Korallenriffen abhängig ist.
Da gibt es auch nicht nur online, aber generell findet ihr eigentlich überall Guides, wie ihr euch zu verhalten habt, wenn ihr tauchen geht. Das solltet ihr auch in jeder guten Tauchschule lernen. Ich habe da aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Je nachdem, welchem Land man ist, wird man ja auch mal besser, mal weniger gut begleitet beim Tauchen. Also achtet da immer drauf, dass ihr auf jeden Fall die Korallen nicht berührt und auch nicht mit euren Flossen dagegen tretet, weil man damit einfach vor allen Dingen ja in stark besuchten Regionen echt viel Schaden anrichtet und die einfach zerstört. Denkt immer dran, sind Freunde, kleine Tiere und keine Pflanzen, auch wenn es Pflanzen wären, aber das macht vielleicht nochmal die Awareness ein bisschen größer. Wie vermehren sich denn Korallen? Also wie entscheidet eine Koralle, wenn das jetzt ein fester Brocken ist, der irgendwo sitzt, wie vermehre ich mich und wie passiert das?
Das ist ganz spannend, das ist sogar mein Fachgebiet quasi, da erzähle ich immer sehr gerne drüber. Also es gibt im Grunde zwei Gruppen von Korallen, die allergrößte Gruppe der Korallen sind ableichende Korallen, die in einem großen Event pro Jahr einmal ableichen. Das heißt, die geben Gameten, also Eier und Spermien, ins Wasser ab und genau, die steigen dann normalerweise zur Wasseroberfläche. Und dort vermischt sich das alles, dort findet die Befruchtung statt und innerhalb von so einer Woche, zwei Wochen entstehen dann so kleine Larven, wirklich Millimeter groß. Und die schwimmen dann im Wasser herum. Die gehören zum Plankton, also die werden viel wirklich auch mit der Meeresströmung verteilt. Aber die können auch wirklich selber schwimmen. Die haben so kleine Zilien. Und die können dann durch chemische Signalstoffe die Riffoberfläche wahrnehmen. Also es sind in erster Linie die Bakterien, die auf dem Meeresgrund quasi wachsen. Die können die chemisch wahrnehmen und wissen, ah, okay, hier ist ein Korallenriff, hier geht's anderen Korallen auch gut, hier wird's mir auch gut gehen. Da siedeln die sich dann an und da setzen sie sich fest. Und ab dem Zeitpunkt sind die wirklich sessil, die können sich dann überhaupt nicht mehr zur Seite bewegen. Da können sie dann entweder wachsen oder nicht. Deswegen ist dieser Punkt, wo die sich ansiedeln, wirklich so extrem wichtig. Genau, und dann laufen die eine Metamorphose, wie eine Larve zum Schmetterling. Also die sehen danach komplett anders aus. Die kriegen dann so eine Mundöffnung, kleine Tentakelchen, fangen an, Kalk zu bilden. Und dann fangen die an, sich zu teilen und zu teilen und zu teilen und werden 1, 2, 3 Polypen und immer mehr, bis es ein riesengroßer Korallenstock ist.
Wie lange dauert das, bis so eine kleine Larve dann tatsächlich eine sichtbare Koralle ist? Also der Zeitraum, bis sich quasi so ein Korallenblock, den man mit bloßem Auge sehen kann, keine Ahnung, von 10 Zentimeter oder so gebildet hat. Wie lange dauert das?
Das ist extrem abhängig von der Art. Wenn wir von vielen so riffbildenden Arten, die relativ schnell wachsen, reden, wenn die sich ansiedeln, sind die wirklich nur so einen knappen Millimeter groß. Also theoretisch kann man sie per Auge wahrnehmen, ist aber sehr schwer, sie so beim Tauchen zu finden, sage ich mal. Und da sind sie auch noch extrem empfindlich. Also gerade so die ersten 2 Monate nach der Ansiedlung, da sterben der allergrößte Teil wirklich ab und ist extrem empfindlich, was Fraß, Überwachsen von Algen angeht und all solchen Sachen. Und so nach 2 Monaten ungefähr kann man schon, wenn es den Korallen gut geht, kommt natürlich immer darauf an, kann man schon durchaus so einen halben Zentimeter oder so haben. Und so nach einem Jahr können die auch schon wirklich so groß, ja, um 4 Zentimeter oder so können die durchaus erreichen. Aber je schlechter die Bedingungen, das ist quasi unter Idealbedingungen, je schlechter die Bedingungen, desto weniger überleben und desto langsamer geht das Wachstum. Und es gibt halt auch viele Arten, die brauchen 10 Jahre, bis sie so eine Größe erreicht haben.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, wie wir jetzt mal in den Ocean Crime wirklich einsteigen können, weil das klingt alles erstmal ganz toll und man merkt auch deine Begeisterung für das Thema. Aber ein Drittel des weltweiten Korallenbestands ist bereits zerstört und die Tendenz geht eher nach oben. Was ist denn da gerade los?
Ja, das größte Crime an den Korallenriffen ist mit Abstand der Klimawandel. Das muss man wirklich sagen. Das allergrößte weltweite Problem ist die Korallenbleiche. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass die Korallen in einer ganz engen Symbiose mit Mikroalgen sind. Und wenn die Temperaturen zu hoch gehen, dann wird diese Symbiose stark gestört. Wir wissen tatsächlich immer noch nicht so zu 100%, wie der Mechanismus funktioniert, obwohl wir das schon extrem detailliert untersucht haben. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass die Mikroalgen Wasserstoffperoxid produzieren, wenn es zu warm wird. Und das gefällt den Korallen ab einer bestimmten Menge nicht mehr. Und die werden dann ausgestoßen. Dann sitzt quasi die Koralle da und ist geblichen. Die sieht dann so ganz weiß aus, weil diese Farbe von den Korallen macht wirklich die Mikroalgen aus. Und das Skelett unten darunter ist komplett weiß. Deswegen sehen die ganz, ganz knalleweiß aus in dem Moment, wo die geblichen sind. Die leben dann noch. Also das Tier lebt, nur die Alge ist fort. Zu 99% kann die Alge fort sein. Und wenn die Temperatur schnell genug wieder zurückgeht, dann können die Algen zurückkommen oder sich neu bilden, neu teilen und die Koralle wird wieder dunkel und sie überlebt das Ganze. Wenn die Temperatur zu lange warm ist, dann verhungert die Koralle. Dann hungert der Organismus. Es gibt eben wahnsinnig wenig Plankton im Wasser, wovon sich die Koralle ernähren kann. Wenn die Algen fehlen, verhungert die Koralle und stirbt irgendwann ab. Und dann wird dieses weiße Kalkskelett irgendwann von Algen überwachsen und wird dann braun und genau. Und genau dieses Problem sehen wir weltweit das gab es schon immer. Ne? Es gab immer mal heiße Jahre, es gab immer mal einen lokalen Ort, wo es mal diese Temperaturen erreicht hat, dass es mal ein Bleichevent gab. Und Korallenriffe können damit umgehen, wenn das alle 10 Jahre oder weniger stattfindet. Dann stirbt halt mal ein Teil der Korallen ab, dann wird das neu besiedelt, neue Jungkorallen wachsen, alles ist in Ordnung. Aber wir sehen einfach immer mehr, dass die Frequenz dieser Bleichevents wahnsinnig zunimmt, dass es wirklich alle paar Jahre mittlerweile soweit ist, an vielen Orten jetzt schon, so dass sich diese Korallen einfach nicht erholen können.
Ist es denn schon immer so gewesen mit den Korallen oder also dass die auch aussterben oder dass die in dem Zustand sind oder ist das jetzt gerade so?
Oh, genau, also Korallen gibt es schon wahnsinnig lange, also die gab es schon weit vor den Dinosauriern. Es gab immer mal Aussterbe-Events, ganz klar. Es gab immer mal heiße Phasen, aber es gab es halt nie so schnell, wie es das jetzt gibt. Ne? Das ist genauso wie halt jedes andere Ökosystem der Erde. Wir sind immer durch Eiszeiten, durch Warmzeiten gegangen. Es gab immer ganz große Veränderungen und das ist komplett normal. Aber so wie wir das jetzt den Menschen gemachten Klimawandel, da, das ist einfach in einem Tempo, der noch nie zuvor da gewesen war. Und da haben eben dann auch die Korallen die Probleme, sich nicht, wahrscheinlich nicht so schnell anpassen zu können. Ne? Dieser Lebenszyklus von den Korallen, der ist einfach wahnsinnig lang. Und ja, sich da irgendwie innerhalb von 50, 100 Jahren komplett anzupassen, genetisch, ist extrem, extrem schwierig und unwahrscheinlich.
Du bist ja selber, beschäftigst dich ja sehr, sehr, sehr viel mit Korallen. Hast du das denn wirklich schon mal live und live gesehen, wie so eine Korallenbleiche aussieht? Und falls ja, was hat das mit dir gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nicht so ein riesengroßes Bleiche-Event mitgekriegt, wo ich das über ganz große Riffteile extrem gesehen habe. Aber immer wieder auf jeden Fall. Also und auch gerade über die Zeit. Also ich war halt viel in Guam, das ist eine kleine Insel im Pazifik. Und da hat man es auch immer wieder gesehen, dass die Riffbleiche einen großen Einfluss hatte. Ich war das erste Mal 2010 da und da sah das Riff ganz anders aus als zuletzt, das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Aber es hat extrem gelitten über die Jahre und man hat immer mal wieder gesehen, es kam ein Jahr, wo es wieder sehr warm war, wo die und die Art sehr stark gelitten hat. Und dann gab es ein anderes Jahr, wo eine andere Art an einer anderen Ecke komplett kaputt gegangen ist. Und ja, das ist schon verrückt. Ne? Ich bin ja noch eine relativ junge Wissenschaftlerin und selbst in meinen 13 Jahren Wissenschaftlerkarriere kann ich das quasi schon mitverfolgen. Und ja, gerade wenn man dann von älteren Leuten hört auf der Insel, die dort schon irgendwie in den 60ern oder so tauchen gegangen sind, schnorcheln gegangen sind, wie die beschreiben, wie komplett anders die Riffe dort auch aussahen. Ja, es ist sehr traurig und zum Teil natürlich absolut frustrierend, aber zum Teil gibt es natürlich auch noch stärker die Motivation, dass was gemacht werden muss.
Wir haben jetzt eben gerade schon mal so Zahlen gehört, wie viel überhaupt noch von den Korallenriffen übrig ist. Jetzt sprechen wir noch über Korallenbleiche. Kannst du das nochmal in Zahlen wiedergeben? Weil die finde ich auch alarmierend, wie viele Riffe von Korallenbleiche betroffen sind oder wie viele überhaupt noch intakt sind vielleicht von allem, was da draußen überhaupt noch ist. Weil das ist ja nicht mehr so besonders viel.
Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man davon redet, ein Drittel aller Korallenriffe sind schon weg. Da spricht man dann vor allem so von der Funktion, die ein Korallenriff hat, so als Ökosystem. Das sind dann nicht alle Korallen. Das ist dann, wenn es vorher, 60% Korallencover gab, also 60% vom Boden bedeckt war, heißt das nicht, dass es danach null gibt. Aber vielleicht sind es dann nur noch 5% oder 10% oder so. Ne? Das ist halt immer ein bisschen, ist immer nicht ganz so einfach, wie man darüber, wie man das sprachlich umsetzen kann. Aber wir gehen ungefähr davon aus, dass jetzt bei einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad, wo wir im Grunde ja jetzt schon sind, dass etwa 75% der Riffe bedroht sind. Sodass quasi durch den Klimawandel diese Hitze-Events so oft sind, dass die langfristig mit dieser Temperatur nicht überleben könnten, als Ökosystem so bestehen könnten, wie sie es jetzt sind. Und wir gehen davon aus, dass wenn wir 2 Grad überschreiten, dann sind wir bei deutlich über 90, vielleicht manche sagen sogar 99% der Riffe, die dann so stark geschädigt werden, dass sie als Ökosystem, wie wir es jetzt kennen, nicht mehr funktionieren werden. Also es ist wirklich, die Korallenriffe gehören zu den am stärksten bedrohten Ökosystemen vom Klimawandel überhaupt.
Ja, krass, das jetzt nochmal so zu hören. Ich habe auch eine Zahl gelesen, die mich ziemlich schockiert hat, und zwar, dass 275 Millionen Menschen sind für ihren Lebensunterhalt und ihre Ernährung auf gesunde Korallenriffe angewiesen. Also man kann auch gar nicht wirklich greifen, was das auch für uns als Menschen für Auswirkungen hat. Das finde ich alarmierend, wirklich.
Ja.
Ich habe noch eine Frage dazu. Man sagt ja, so 97% des Meeresbodens sind noch nicht erforscht. Sind in diesen Zahlen auch von den Schätzungen, wie viel der Korallenriffe noch erhalten ist oder gerade auch bedroht ist, ist damit einbegriffen das, was man noch gar nicht kennt? Also es gibt ja, der Meeresboden ist ja noch ein tiefes Loch, wo man noch nicht genau weiß, was da alles so ist, oder weiß man einfach aufgrund von wissenschaftlichen Daten, dass ja da ganz unten gar keine Korallenriffe sind?
Ja, genau. Also wenn wir so von Korallenriffen sprechen, dann meinen wir normalerweise das, was im flachen Wasser wächst, das, was divers ist, das sind die Korallen, die auch wirklich auf das Sonnenlicht angewiesen sind. Es gibt auch andere Korallen. Es gibt Kaltwasserkorallen. Da funktioniert die Ernährung ganz anders. Das sind dann welche, die sich in erster Linie von Plankton ernähren und eben nicht diese Mikroalgen haben. Die wachsen in der Regel langsamer Und es gibt da auch, ja, da gibt es Riffe in der Tiefe, die auch im Vergleich zu anderen Ökosystemen in der Tiefe deutlich diverser sind und sehr produktiv sind, aber lange nicht so divers wie jetzt die Flachwasser-Korallenriffe. Also von solchen, da gibt es mit Sicherheit noch Unentdeckte von diesen Tiefwasserriffen, aber von denen, die im flachen Wasser sind, da wissen wir es halt schon relativ gut. Natürlich gibt es immer noch Überraschungen, da werden immer noch neue Arten entdeckt, das ist sowieso bei Korallen sehr schwierig und so weiter. Also da ist noch wahnsinnig viel zu entdecken in den Korallenriffen selbst, aber so den Umfang von den Korallenriffen kennen wir schon ganz gut.
Leider ist das ja nicht das einzige Problem der Klimawandel, sondern da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die die Korallenriffe bedrohen, unter anderem die Fischerei. Was kannst du denn dazu sagen?
Ja, genau. Also der Klimawandel ist wirklich das größte Problem, was es global gibt. Lokal gibt es aber wirklich verschiedene Probleme, die den Korallenriffen auch extrem zusetzen. Und die Fischerei ist definitiv auch eins der größten Probleme. Da gibt es zum einen einfach die Überfischung generell. Die Korallen sind ganz, ganz eng auch auf Fische angewiesen, die zum einen die Algen klein halten zum Beispiel. Ne? Algen wachsen viel schneller als Korallen. Wenn es da keine algenfressenden Fische gibt, dann werden die Korallen von den Algen überwachsen und die haben keine Chance. Also da sind die ganz, ganz, ganz wichtig darauf, da sind die davon abhängig. Also wenn die abgefischt werden, haben die ein Problem. Aber auch generell sind sie einfach auf das ganze Zusammenspiel des Ökosystems. Da gehört so viel dazu, sind die davon angewiesen, dass da nicht so viel gerade von irgendwie einer Gruppe abgefischt wird. Dann gibt's aber einfach auch sehr destruktive Fischereimethoden. Ne? Dynamitfischen zum Beispiel ist eine Sache, die in vielen Riffen, zum Beispiel in Indonesien, einen riesengroßen Schaden angerichtet haben. Das ist zum großen Teil verboten. Das wird aber alles immer nicht unbedingt so umgesetzt, wie das sein sollte. Also wird immer noch teilweise verwendet. Es gibt aber auch andere destruktive Fischereimethoden, Netze. Ich habe jetzt erst wieder gehört, mein Chef war in Sansibar, da ziehen die teilweise so Netze überm Riff und haben da so Metallketten dranhängen, die dann wirklich über die Korallen bollern, um halt die Fische hochzuscheuchen, damit die in den Netzen landen. Das ist natürlich, ja, muss man glaube ich nicht erklären, dass das den Korallen nicht gut tut. Und so gibt es einfach sehr viele verschiedene destruktive Fischereimethoden.
So, du gerade Sansibar sagst, da haben wir die Idee zu Bracelet gehabt, weil wir da die Netze unter Wasser gesehen haben in dem türkisenen Wasser, auch an den Korallen hängt. Und ich habe da tatsächlich mein schönstes Korallenerlebnis gehabt, was ich jemals hatte. Da gibt es an einem sehr langen Strand am Yambiani Beach hinten so Korallen wie im Salzwasser-Aquarium, wenn man das schon mal gesehen hat, wo man so durchschwimmen konnte, wo die Korallen so anderthalb, zwei Meter über einem links und rechts waren und man konnte durch so Gräben durchschwimmen und es waren unfassbar viele Fische. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Das war 2016. Aber daran erinnere ich mich immer noch gerne zurück, weil ich da irgendwie noch das Gefühl hatte, es gibt doch noch Orte und Paradiese unter Wasser neben dem ganzen Schlimmen, die irgendwie noch so erhalten sind. Kannst du was dazu sagen, wo man noch die intaktesten Korallenriffe weltweit findet, die noch in ihrem ursprünglichen oder nahezu ursprünglichen Zustand sind?
Ja, es macht was mit einem, ne? Wenn man mal in so einem Korallenriff wirklich drin ist und das so erleben kann, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, es gibt immer noch Riffe, denen es wirklich ganz gut geht. Also ich war jetzt schon öfters in den Philippinen, aber auch vor allem in Indonesien. Und da findet man, das ist ja auch so das Korallendreieck, ne? Wovon man so spricht, dieses Südostasien, Australien, so die Ecke. Da gibt es wirklich wahnsinnig schöne Ecken noch. Da haben die relativ viel Glück zum Teil, weil die Gräben zwischen diesen ganzen Inselformationen, Indonesien, Philippinen, da sind diese Gräben im Meer ziemlich tief. Das heißt, auch wenn mal ein warmes Jahr ist, gibt es da so viel Meeresströmung, dass auch oft ein bisschen kaltes Wasser nach oben kommt und die bis jetzt noch nicht ganz so stark gelitten haben, wie jetzt diese flacheren Riffe, wie jetzt das Barriereriff in Australien zum Beispiel. Ne? Das kann man sich gut vorstellen, das ist einfach so flach, das heizt sich so krass und so schnell auf, das leidet einfach noch viel schneller als manche andere Riffe. Also da gibt es tatsächlich noch sehr, sehr, sehr schöne Orte. Auch wenn die vielleicht auch schon gelitten haben, aber vielleicht weniger durch den Klimawandel bisher als jetzt durch destruktive Fischereimethoden zum Beispiel.
Oder durch den Tourismus. Hier nochmal ein kleiner Tipp. Die schönen Korallenriffe, die findet ihr nicht vor Bali.
Ja, da war ich jetzt auch noch nicht. Aber das ist auch nicht gerade bekannt dafür.
Da gibt es die nicht mehr auf jeden Fall. Da sind die schon ganz gut wegtouristet.
Ja, ich war jetzt im Norden Sulawesi, waren wir ein paar Mal von der Arbeit aus und es ist wunderschön. Also ein Traum.
Kannst du vielleicht was dazu sagen zum Thema Tourismus? Also Madeleine hat ja gerade schon mal gesagt, dass man beim Tauchen und so weiter aufpassen sollte. Es gibt ja, glaube ich, auch so ein paar Videos, wo dann irgendwelche Leute so eine Koralle in die Hand nehmen und das lustig finden und das auch nicht wirklich verstehen, dass es wirklich gerade ein Tier ist, was sie da in die Hand nehmen. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Aber was, wenn man sich jetzt gut verhalten möchte als Tourist, Touristin und trotzdem das irgendwie erleben möchte, wie soll man sich denn verhalten? Ich meine, das ist auch noch später in unserem Call to Action, aber weil wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, weil die Touristinnen ja auch irgendwie dazu beitragen, unter Umständen, dass die Korallen ja bedroht sind. Also Was können wir da besser machen?
Ja, also das muss ich sagen, das ist auch schon so eine Sache, die ich auch oft schon unter Wasser wirklich erlebt habe. Ne, dass wir irgendwie von der Arbeit aus im Riff sind und dann kommen die Touristenboote zum einen Anker werfen. Das ist auch immer noch ein ganz großes Thema. Die werfen einfach direkt die Anker ins Meer und gucken teilweise nicht mal wirklich, wo er landet. Oder ansonsten kannst du auch oft einfach nicht so zielen. Also es wäre wirklich schön, das ist zum Beispiel eine Sache, auch wenn man auf einem Tauchboot ist, wo man direkt mal nachfragen kann, hey, warum werft ihr denn einen Anker raus? Warum installiert ihr nicht Bojen an den Stellen, wo ihr sowieso jeden Tag hinfahrt? Ne? Da muss nicht jeden Tag ein Anker geworfen werden. Das macht zum Beispiel einen Einfluss. Da kann man zumindest mal nachfragen bei demjenigen, der das Boot betreibt. Ansonsten unter Wasser sieht man das teilweise wirklich also katastrophal. Also zum einen natürlich Leute, die nicht vernünftig tauchen können, die zufällig mit den Flossen in den Korallen landen. Ich will nicht behaupten, dass das passiert jedem Mal, der im Riff unterwegs ist und relativ nah dran muss, jetzt auch wir von der Arbeit. Das ist echt blöd und das passiert, kann mal aus Versehen passieren. Aber das muss man auch irgendwie wissen, dass man wahrscheinlich immer einen kleinen Schaden macht, wenn man tauchen geht. Aber da sollte man natürlich, soweit es irgendwie geht, darauf achten, dass man das hinkriegt mit Buoyancy halten, also vernünftig stabil im Wasser stehen, dass man da wirklich drauf achtet, nicht mit den Flossen irgendwo dran zu kommen und lieber mal auf das schöne Foto verzichten und es sich von mit ein bisschen Abstand alles angucken. Aber man muss wirklich sagen, dass sehr viele Tauchbasen null drauf achten. Also ich kenne das, dass sie zum Teil ganz ohne Guide einfach die Leute ins Wasser gestickt werden, wo einfach dann unter Wasser auch niemand drauf achtet. Und zum anderen aber auch, dass die Guides es denen einfach auch komplett egal ist, dass Touristen ins Wasser, Taucher mit ins Wasser genommen werden, die nicht mal schwimmen können, geschweige denn tauchen können. Ich habe es schon unter Wasser gesehen, dass sie so hingesetzt haben an so eine große Koralle und gesagt wurde, jetzt halte ich hier dran mal ordentlich fest und dann mache ich ein Foto von dir. Also ja, das Verhalten unter Wasser, da fällt einem echt die Kinnlade runter ganz oft. Es ist wirklich katastrophal. Und da werden teilweise wirklich, ich habe das schon gesehen, wie so ein riesen Korallenblock von einem Touristen abgebrochen wurde, der dann einfach so in die Tiefe gestürzt ist.
Und der ist dann auch hin, ne? Also wenn die Korallen abgebrochen ist, die ist dann tot, ne? Ja.
Ja, also ich meine, wenn die jetzt nur umkippt, sage ich jetzt mal, dann kann die theoretisch weiterleben. Aber mit dem nächsten Sturm, die sitzt dann natürlich nicht mehr so fest und dann kann die rumgewirbelt werden. Also das stirbt wahrscheinlich dann ab. Und wenn es so richtig in die Tiefe stürzt, also wenn das so ein Überhangriff ist, wo das dann 40 Meter tiefer unten landet, also da hat die dann keine Chance mehr.
Da hat man dann mal eben so eine 50 Jahre alte Koralle mal eben niedergemacht mit seinem Tauchfoto.
Genau, weil man irgendwie ein Foto wollte, so eine 100 Jahre alte Koralle.
Eieiei, aber das war immer noch nicht alles. Wir haben jetzt die Fischerei und wir haben jetzt Tourismus schon mal angesprochen, aber da gibt es ja noch mehr Bedrohungen, die das Korallenriff niedermachen. Was gibt es denn da noch?
Ja, der nächste größere Punkt sind eigentlich so Verschmutzungen, würde ich sagen. Also Sedimentation oder überhaupt Einleitungen vom Land in die Riffe. Also das ist, genau, eigentlich gibt es zwei größere Bereiche. Das ist zum einen einfach Sedimente, einfach natürliche Sedimente, die entweder durch Bauarbeiten, zum Beispiel wenn ein Hafen gebaggert wird, dann wird es aufgeschwemmt und kann sich quasi über naheliegende Riffe legen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber auch durch Starkregenereignisse, wenn an der Küste Erde lose gemacht wird durch Bauarbeiten etc. und dann gibt es Starkregenereignisse, dann schwemmt das auf die Riffe raus. Kann man sich ja vorstellen, bei einem Organismus, der Licht braucht, wenn da halt Sediment drauf landet, dann haben die Probleme. Die können das auch wieder loswerden. Wie gesagt, die haben so kleine Tentakelchen und die können auch ihr Gewebe so aufblähen. Wenn da mal so Sand draufkommt, dann können das erwachsene Korallen ganz gut wegstecken und können das wieder loswerden. Aber wenn das immer wieder der Fall ist, durch zum Beispiel Bauarbeiten oder generell lose Machung von Sedimenten an Land, wo immer wieder Sediment rausgeschwemmt wird, dann haben wir da halt wirklich auch ein Problem mit. Und zum anderen sind es halt die Giftstoffe, die wirklich oder ja überhaupt Stoffe, die auf die Riffe geschwemmt werden durch Abwässer, durch Agrikultur. Also wenn es ist zum einen die Nährstoffe, die einfach dafür sorgen, dass Algen, die jetzt schlecht für Korallen sind, zum Beispiel vermehrt wachsen, dann haben die Korallen damit auch ein Problem. Ja, und zum anderen eben Giftstoffe, der ganze Cocktail, der halt so in unseren Abwässern drin ist und der halt nicht rausgefiltert wird. Das können einfach wahnsinnig viele verschiedene Stoffe sein. Das sind Pflanzenschutzmittel, die natürlich auch auf die Algen in den Korallen wirken können oder auch generelle Auswirkungen auf die Korallen haben können. Da wissen wir tatsächlich noch relativ wenig davon. Und das ist eben auch nicht immer genau ein einzelner Stoff, sondern das ist eben so der ganze Cocktail, der durchaus ja vom Problem sein könnte. Früher wurde immer geglaubt, was so ins Meer kommt. Das Meer ist so riesig, das verdünnt sich alles so schnell. Das macht alles nichts, was wir da so an Giftstoffen reinpumpen. Aber gerade so küstennahe Gewässer, gerade wo es ein bisschen flacher ist, da merken wir jetzt halt mehr und mehr, doch das kann halt schon auch ein Problem darstellen.
Ja, wie wir gerade gelernt haben, befinden sich die Korallen ja auch eben auch im flachen Wasser und somit auch häufig an den Quellen, wo das Gift ja auch ins Wasser kommt. Da kann ich mir auch vorstellen, dass auch so Aquakultur und Fischerei ist da wahrscheinlich dann auch ein Thema, ne?
Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ganz klar, da ist ja auch wahnsinnig viel, was da, ja, auch in Südostasien mit Schrimpfarmen und so weiter, was da alles reingepumpt wird an Antibiotika, an Nährstoffen. Natürlich ist das ein Problem, wenn das einfach so abgelassen wird, ne?
Und wie sieht das mit der Sonnencreme aus? Ich glaube, das haben jetzt alle oder viele schon mal gehört. Man spricht so von korallenfreundlicher Sonnencreme. Dann, ja, es gibt da viele, viele Mythen, glaube ich, zu und viel Diskussion und viele Werbung auch. Was ist denn deine Meinung dazu und welche Rolle spielt Sonnencreme da?
Genau, also Sonnencreme hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, so in den letzten Jahren. Es gab einige Studien, die gemacht wurden, wo eben verschiedene Sonnencremes an Korallen getestet wurden, wo man einen negativen Einfluss gesehen hat. Und daraufhin gab es für mich einen großen Aufschrei und gleich auch politische Entscheidungen, zum Teil zum Beispiel in Hawaii oder Palau, wo bestimmte UV-Filter, also diese, was eine Sonnencreme zur Sonnencreme macht, diese Chemikalien, die eben in den Sonnencremes drin sind, verboten wurden. Ich habe da eine sehr gemischte Meinung zu, zum Teil, weil diese Studien, wenn man sich die halt als Wissenschaftlerin anguckt, sind die sehr schlecht gemacht worden, muss man wirklich sagen. Also zum einen die Durchführung und auch die Konzentrationen, die getestet wurden, die gehen halt teilweise absolut über das hinaus, was halt irgendwie im Riff realistisch ist. Von daher kann man das, was man da in einem Experiment sieht, nicht einfach so übertragen auf das, was in der Natur wirklich passiert. Und wir wissen einfach, also wir müssen einfach sagen, wir wissen nicht, was der Einfluss von Sonnencremes im Riff ist. Da sind wir einfach wissenschaftlich noch nicht so weit, um das wirklich beurteilen zu können. Wir arbeiten auch selber damit. Wir probieren quasi das Ganze auf eine vernünftige wissenschaftliche Basis zu stellen. Es gibt ja auch für verschiedene Organismen so internationale Standards, sodass man einen internationalen Standardtest hat, wo man zum Beispiel eine Sonnencreme oder irgendeine Chemikalie an einer Daphnie, an so einem Wasserfloh testet. Und dann kann man diese Chemikalien auch miteinander vergleichen. Egal, ob ich das jetzt in meinem Labor durchführe oder du in deinem Labor das durchführe. Wenn wir ein Ergebnis haben, dann ist das miteinander vergleichbar. Und wenn man so die UV-Filter testen würde, dann könnte man halt auch sagen, okay, der UV-Filter ist besser, der UV-Filter ist schlechter. Wir können halt sehr, sehr wenig Aussage darüber machen, wenn ein Wissenschaftler mal 3 UV-Filter testet und ein anderer 3 andere, dann ist das einfach überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Genau. Und deswegen ist es halt aktuell einfach noch sehr, sehr schwer zu sagen, was wirklich gut ist und was wirklich schlecht ist. Dieses ganze Marketing, was UV-freundlich ist oder korallenfreundlich ist, rifffreundlich, das ist aktuell, finde ich, alles noch sehr, sehr schwierig. Es gibt halt einfach diese Gesetze in Hawaii oder Palau, wo dann auch manche Sonnencremes, die das bewerben, sich quasi dran halten und eben nicht diese Stoffe da drin haben, die an diesen Regionen verboten sind. Aber da kann man jetzt einfach nicht sagen, dass das auf einer soliden wissenschaftlichen Basis steht.
Schaden kann es wahrscheinlich trotzdem nicht, je nachdem, wenn man halt in Regionen ist, wahrscheinlich, wo viele Leute die Sonnencreme benutzen oder es auch müssen, ins Wasser gehen, darauf zu achten, dass da eben weniger umweltschädlichere Stoffe drin sind. Was ich jetzt tatsächlich nochmal ganz interessant finde, auch aus dem Aspekt ist, dann ist ja die getestete Sonnencreme nicht vegan. Das ist ja für unsere ZuhörerInnen vielleicht gar nicht so unwichtig, weil es sind ja Tiere. Also um es jetzt mal überspitzt zu sagen, wenn die Tests gemacht werden, dass die Korallen freundliche Sonnencreme korallenfreundlich ist. Wobei die kann dann ja wiederum auch vegan sein, aber da muss man dann schon mal drauf achten, wenn man vegan ist, oder? Also ich glaube, für meine Schwester zum Beispiel wäre das, glaube ich, ein Thema, darauf zu achten.
Ja, genau. Das kommt natürlich immer darauf an, wie man das so sieht. Also zum einen würde ich gerne nochmal darauf eingehen, was halt auch meistens in diesen korallenfreundlichen Sonnencremes drin ist, sind halt, also es gibt halt organische UV-Filter, das sind einfach organische Filterstoffe, und dann gibt es anorganische, das ist so, vor allem Zinkoxid, und das ist zum großen Teil ganz, ganz häufig drin und wird oft beworben als korallenfreundlich, und das sehe ich sehr problematisch, weil das auch schädlich sein kann, gerade wenn es Nanopartikel sind. Also ich sag mal, wenn man sich eine Sonnencreme drauf macht, wo Zinkoxid draufsteht und die nicht dein ganzes Gesicht und die Haut komplett weiß tüncht, dann sind es Nanopartikel. Das muss in Europa auch so deklariert sein. Im Ausland muss das nicht deklariert sein. Und da sehen wir teilweise auch sehr starke Probleme mit Korallen. Oder vergleichsmäßig, also so wie man es eben bis jetzt vergleichen kann, und auch mit anderen Algen. Also Zinkoxid ist wirklich auch bekannt dafür, algentoxisch zu sein. Also es ist einfach nicht so, dass man dann sagen kann, diese Stoffe sind komplett unbedenklich. Das ist einfach nicht so. Das ist vielleicht ein bisschen unbedenklicher, aber wir können nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ist doch sehr, sehr schwierig. Genau, und was das vegan angeht, genau, es gibt ja einfach Bestimmungen, wie bestimmte kosmetische Produkte eben auch mal getestet werden müssen oder nicht getestet werden müssen. Richtig, wenn man natürlich irgendwie dann ein Siegel haben möchte, dass ein Stoff freundlicher oder weniger freundlich ist, dann muss man das, also gerade was Korallen angeht, dann muss man das bestimmt mal an Korallen getestet haben, sehe ich so. Ich bezeichne mich tatsächlich selber auch als Veganerin, ganz starke oder ganz strikte Veganer würden das wahrscheinlich nicht so sehen, weil ich eben auch mit den Korallen arbeite. Aber bei Korallen sehe ich tatsächlich immer nicht so das ethische Problem, weil die halt kein Nervensystem haben. Die können meiner Meinung nach kein Leid empfinden, wie das höhere Tiere können. Von daher habe ich da persönlich nicht so ein Problem damit, auch wenn es ja biologisch gesehen Tiere sind.
Werbung.
No.
Was war das denn? Das ist was Neues.
Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht so, was für Sonnencreme soll ich denn jetzt noch benutzen? Hilfe, und ich muss meine Haut doch schützen. Ja, bitte schützt eure Haut unbedingt. Und deswegen haben wir auch eine Empfehlung für euch, die wirklich vom tiefsten Herzen kommt. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir große Fans von Duschbrocken. Und Duschbrocken hat jetzt eine eigene feste Sonnencreme.
Ja, wir haben es ja schon mal angekündigt. Die heißt Sonja, was ich sehr süß finde. Und ich habe auf der Verpackung gelesen, die wohnen in der Zuckerfabrik, die Duschbrocken. Das finde ich richtig niedlich auch. Und ihr habt jetzt gerade schon gehört oder hört es gleich nochmal, dass es besonders wichtig ist, dass keine Zink-Nanopartikel in der Sonnencreme drin sind. Und das ist hier nicht der Fall. Es ist ein Stick, wie ihr gerade gehört habt, und eine feste Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30, also besonders hoch. Und ja, er ist sehr leicht, muss ich sagen, und lässt sich einfach hochdrücken. Da steht unten Push me, then you just touch me. Und ja, tragt den einfach auf, da wo er benötigt wird, verteilt ihn. Und was ich besonders schön finde bei der nachhaltigen Sonnencreme, dass es kaum weißelt, weil das ist nämlich nicht so häufig der Fall, ne?
Ja, stimmt. Ich kenne das auch nur von so anderen Marken, wo man dann am Ende aussieht wie ein Gespenst. Das ist hier nicht so. Das finde ich richtig cool. Und was ich auch top finde und weswegen ich die auch nutze, weil die eben ohne Plastik auskommt, komplett. Also es ist wirklich null Plastik involviert.
Das Erste, was ich gemacht habe, als ich sie das erste Mal ausgepackt habe, ist, dass ich einmal reingeguckt habe, ob innen drin noch eine Plastikbeschichtung ist, was ja häufig benutzt wird, damit das Produkt nicht nach außen dringen kann. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und ist natürlich aber durch den Deckel doppelt geschützt. Also ist auch vor der Sonne geschützt. Und hier ist es wirklich jetzt sehr warm. Wir sind oben bei uns im Büro und es ist fest und zerläuft nicht. Und kann auf die Haut aufgebracht werden. Ich finde, es sind von der Konsistenz her, ist es so ein bisschen wie die Creme-Deo-Sticks, falls ihr die kennt. Und man kann es ganz einfach verteilen und man sieht danach gar nichts auf der Haut. Es fühlt sich wirklich einfach gepflegt an. Es zieht schnell ein, es klebt nicht und es riecht eigentlich nach gar nichts, finde ich, jetzt wo es ein bisschen länger eingezogen ist. Riecht neutral, nach mir selber.
Und es ist ohne Tierversuche und deswegen auch 100% vegan. Das ist natürlich auch cool bei einer Sonnencreme. Ja, und ihr könnt die Sonnencreme kaufen bei Duschbrocken im Online-Shop. Wir haben natürlich auch wieder einen Code für euch. Der Rabattcode SONNENSCHEIN10. S wird groß geschrieben. Und damit gibt es 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Der Mindestbestellwert liegt hier wieder bei 34,99 € und der Code ist gültig bis zum 31.10.2023. Also ihr habt noch den ganzen Sommer auf jeden Fall Zeit, euch die zu holen und zu testen. Und ja, ihr könnt alles nochmal nachlesen in den Shownotes, falls ihr nochmal unsicher seid, wie der Code genau geschrieben wird oder so.
Und hier noch ein kleiner Wissenshinweis. Die Sonnencreme hat Lichtschutzfaktor 30 und schützt vor UVA- und UVB-Strahlen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind denn UVA- und UVB-Strahlen? Die sind kurzwellige und langwellige Strahlen. Also der eine Teil davon, der UVB-Teil, der geht in die Lederhaut rein, also besonders tief, und die andere nur oberflächlich sozusagen und werden normalerweise natürlich von der Ozonschicht abgefangen. Ihr wisst aber, der geht es nicht so besonders gut, deswegen müsst ihr euch schützen und 95% der Strahlen, die auf die Erde treffen, sind UVA-Strahlen. Also seid ihr damit bestens im Alltag und im Urlaub und wo ihr sonst so seid, gut geschützt. Werbung Ende. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie du auch an den Korallen arbeitest, weil du jetzt gerade schon darauf eingehst und das so auch kategorisch ausschließt. Ja, ich glaube, dass die militante Veganerin eventuell nicht Korallenforscherin wäre, aber generell müssen ja auch Tests gemacht werden, um zu gucken, wie sich die Korallen auch erholen können. Wie sieht denn so eine Arbeit daran aus? Wir haben vor, ich glaube jetzt mittlerweile 3 Jahren, mit einem wissenschaftlichen Team in Moria Kontakt aufgenommen, deren Arbeit ganz schlecht finanziert wurde von der französischen Regierung, die geweint haben in dem Call, dass wir sie unterstützen wollen und wir versucht haben, das irgendwie greifbar zu machen, was da passiert, und haben uns quasi, ich glaube, 4 Monate oder so reingelesen, wie die wissenschaftliche Arbeit aussieht, dass Schichtaufnahmen gemacht werden, 3D-Modelle erstellt werden, geguckt wird, was sind die Stressoren von Korallen, wie sieht deine Arbeit da so aus, also wie wird das wirklich, also du sitzt wahrscheinlich auch viel am Computer, aber wie arbeitet man mit der Koralle zusammen und wie wird es dokumentiert?
Genau, das kommt sehr aufs Projekt an. Also meine Arbeit ist eigentlich eine Mischung aus Feldarbeit, wo ich wirklich im Riff auch mal bin, wobei das ja eher der kleinere Teil ist. Ansonsten nehmen wir viele von den Organismen mit ins Labor, beziehungsweise unser Labor ist eigentlich eher eine Aquarienanlage. Entweder vor Ort, vor allem habe ich das viel in Guam gemacht, wo wir dann so, da ist so ein Labor, Marine Lab nennt sich das, und da haben die so Außenbecken, wo Meerwasser durchgepumpt wird, und da können wir eben unsere Korallen reinsetzen und damit dann auch arbeiten und Versuche machen. Zum anderen haben wir auch hier an unserer Außenstelle vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres in Wilhelmshaven, haben wir eine große Aquarienanlage, wo wir unsere Korallen sitzen haben und die eben dort züchten und vermehren und wachsen lassen und Versuche mitmachen können. Aber genau, und dann wird ein Teil von, ich sag mal, Gewebeproben nehmen wir mit ins Labor, wo wir dann halt wirklich die genetischen Analysen oder was auch immer wir halt machen wollen. Das ist wirklich reine Laborarbeit, so ganz, ganz klassisch mit Kittel an der Cleanbench. Und genau, der allergrößte Teil ist natürlich dann die ganze Auswertung, das Schreiben, was am Computer stattfindet.
Dazu nochmal eine Frage, weil wir das damals angegangen sind. Ich weiß nicht, ob ich das nachher drin lasse, aber wir haben damals versucht, das natürlich irgendwie zu monetarisieren, um die zu unterstützen, auch finanziell. Die Korallen damals waren durchnummeriert. Also es gab einzelne Korallen, die in den Riffen sind, die betreut wurden, damit man eben diese auch begleiten kann. Es gab 3D-Aufnahmen von den einzelnen Korallen, die begleitet wurden. Habt ihr sowas auch, dass ihr eine Zuordnung habt an spezielle Korallen, die zugewiesen werden können? Oder sind das tatsächlich dann einzelne Riffe? Also ich versuche gerade in meinem Kopf irgendwie, wenn man eure Arbeit unterstützen will, weil dieses ich pflanze einen Baum und so, das funktioniert halt alles nicht. Das hat Krombacher vor 50 Jahren mal gemacht. Aber wir versuchen ja immer irgendwie das greifbar zu machen für Menschen, einmal zu verstehen, was die Arbeit daran ist und vielleicht auch diese Arbeit zu begleiten. Also gibt es da irgendwie eine Auflistung, eine Begleitung, wie sich die Koralle verändert, die irgendwie niedergeschrieben ist?
Ja, ich meine, was wir natürlich viel machen, ist Versuche mit den Korallen, und dann setzen wir denen natürlich Stressoren aus. Ne? Also was wir zum Beispiel, was vielleicht relativ anschaulich ist, ein Experiment, was wir gemacht haben, was relativ erfolgreich auch war, da haben wir diese Korallenstöcke, die Elternstöcke sozusagen, ins Labor genommen, dann haben wir die zum Ableichen gebracht, diese Jungkorallen produziert und die Jungkorallen in einem Experiment dann verschiedenen Sedimentkonzentrationen ausgesetzt. Und so konnten wir eben beweisen, dass die Jungkorallen gerade ganz am Anfang, wenn die noch ganz jung sind, so im ersten Monat extrem empfindlich, auch schon auf wahnsinnig niedrige Sedimentkonzentrationen sind. Und sobald die ein bisschen älter sind, einen Monat, können die gleichen Konzentrationen ab wie auch die erwachsenen Korallen. Was so ein Experiment natürlich macht, ist, ein Großteil von diesen ganz kleinen Korallen ist natürlich dabei gestorben, weil wir natürlich ja auch die Stressoren so hoch setzen müssen, dass wir Effekte sehen. Also da überlebt dann natürlich nicht so viel. Was wir bei unserer Arbeit dann aber halt immer probieren, ist zum Beispiel diese Elternkolonien, die wir eben mit ins Labor gebracht haben, um die ableichen zu lassen, dass wir die im Riff wieder auspflanzen. Aber die verfolgen wir dann, also da gucken wir dann nochmal 2 Wochen später, hat das da gehalten, wie wir die da befestigt haben. Aber die haben wir jetzt dann nicht weiter durchnummeriert oder sowas, dass wir die jetzt länger verfolgen.
Dieses Pflanzen von Korallen, das machen ja auch einige NGOs. Ist das dann sinnvoll? Sollte man solche NGOs generell supporten? Oder wie ist da denn deine fachliche Meinung zu?
Ja, es ist auch schwierig. Also diese Riffrestauration, das wird ja in erster Linie, der allergrößte Teil, wird alles über Fragmentierung gemacht. Ne? Also man kann ja so einen großen Korallenstück, gerade solche, die so branching sind, also die so verästelt wachsen, die kann man auseinanderbrechen. Dann hat man halt ganz viele, die aber genetisch die gleichen sind. Und wenn man die weiter auszieht und auspflanzt, sieht das vielleicht im ersten Moment, kann das wirklich ganz schön aussehen. Aber wo ich halt wirklich ein Problem sehe, ist, dass das genetisch oft halt sehr einseitig ist. Und das ist eben ein ganz großes Problem. Wenn du halt ein ganzes Riff mit wenigen Genotypen hast, dann können die sich zum einen nicht wirklich fortpflanzen untereinander. Zum anderen sind die alle genau gleich empfindlich, was Krankheiten angeht, was erhöhte Temperaturen angeht. Ja, und das ist dann natürlich wenig sinnvoll für die Zukunft. Und das ist halt wahnsinnig aufwendig. Ja, und man hat einfach schon jetzt oft gesehen, dass es mit einem riesen Aufwand probiert wurde und dann kommt irgendwie ein warmer Sommer und alles ist irgendwie wieder dahin. Von daher ist der Ansatz, finde ich, teilweise sehr schwierig. Das macht vielleicht irgendwie Sinn, wo ein schönes Hotel ist und du willst für deine Taucher da Korallen haben und irgendwie die Leute unterhalten und so. Da ist das halt bestimmt sehr, sehr sinnvoll und kann auch lokal für eine gewisse Zeit einen positiven Effekt haben. Aber so langfristig ist es zumindest, glaube ich, nicht die Rettung der Riffe. Was halt mehr Sinn macht und wo ich wirklich auch eine gute Möglichkeit sehe, langfristig ist das über sexuelle Fortpflanzung zu machen. Also dass man halt wirklich die Korallen, so wie wir das für unsere Wissenschaft machen, ableichen lässt und diese jungen Korallen entweder als Larven im Riff ausbringt. Da gibt es halt auch schon wirklich einige wissenschaftliche Ansätze dazu, dass man die Larven im Riff quasi da so dran bringt, dass sie sich da ansiedeln oder halt wirklich die Jungkorallen im Labor aufzieht und die dann ins Riff verpflanzt. Und das sind dann einfach genetisch alles unterschiedliche Tiere. Und es gibt auch viel Hinweise dazu, dass diese Jungkorallen auch flexibler sind, was zum Beispiel auch erhöhte Temperaturen angeht, was die Symbiose mit diesen symbiontischen Algen angeht, dass sie da ein bisschen flexibler sind, welche auch aufzunehmen, die vielleicht höhere Temperaturen abkönnen. Das ist alles, steht noch nicht alles, ist noch nicht alles ganz so festgenagelt wissenschaftlich, aber das ist zumindest hat es sehr viel mehr Hoffnung in die Richtung als jetzt eine adulte Koralle, die schon irgendwie 30 Jahre alt ist, nur zu zerbrechen und auszupflanzen.
Das wäre ja auch zu schön gewesen. Da sieht man mal, wie so eine Idee grundsätzlich was Gutes zu tun. Da kann man jetzt wieder sagen, ja, besser als gar nichts zu machen. Aber guckt bitte, wo ihr euer Geld investiert, in welche NGOs und auch in welche Projekte. Wie du es gerade schon gesagt hast, das ist eine ganz nette Hotelgeschichte eventuell. Das haben tatsächlich alle, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, auch so wiedergegeben, wie du das jetzt gesagt hast. Und so easy das wäre zu sagen, ich kauf dir deine Koralle und die planten wir oder du pflanzt die vielleicht sogar selber ein ohne Hintergrund. Grundwissen und dann besuchst du die in 30 Jahren nochmal an einem Urlaubsort, für den du 20.000 Euro ausgegeben hast, hinzufliegen. Genau, also guck da unbedingt genau hin. Vielleicht gibt es da in Zukunft Sachen und Lösungen und auch Projekte, die sinnvoll sind, aber hinterfrag das, nehmt das Wissen mit. Wir sind hier im Wissenspodcast heute und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das auch nochmal bestätigt zu wissen, weil es wäre so einfach zu sagen, plant a coral, das auch zu monetarisieren, das Unternehmen weiterzugeben, zu sagen, wir pflanzen für euch eine Koralle, aber so einfach ist es eben nicht. Also vielleicht sorgen wir dafür, dass Korallen mehr Sex haben in Zukunft und entlassen kleine Korallenbabys in die Welt. Wer weiß, machen wir mal Gedanken zu. Eine Frage habe ich dazu noch, weil wir jetzt so generell die Stressoren der Korallen besprochen haben. Wie sieht es mit Mikroplastik aus, das in die Korallen kommt? Nehmen die das auch auf? Fressen die das wie Fische auch? Oder?
Genau. Ja, bin ich jetzt nicht so der Super-Experte für. Ich habe so ein paar Paper auf jeden Fall auch dazu gelesen. Es gibt so ein paar Studien, dass sie das auf jeden Fall auch aufnehmen können. Also die fressen ja Plankton. Alles, was klein ist, wird erstmal aufgenommen. Und es gibt auf jeden Fall auch Studien dazu, dass sie das in ihr Skelett mit einbauen. Das kann das natürlich ein bisschen instabiler machen, aber wie da exakt der Einfluss ist, was vielleicht auch Plastik kommt ja immer mit viel mit, ne? Das ist ja dann auf dem Mikroplastik sind viele Mikroorganismen, die können vielleicht kann die Koralle die essen und profitiert davon. Keine Ahnung, ist möglich. Es kann aber auch sein, dass eben in Plastik sind auch zum Beispiel viele, zum Teil vielleicht auch hormonell wirksame Stoffe drin, ne? Plastik hat zum Beispiel auch immer UV-Filter drin, damit die eben nicht mit so einem Plastikstuhl, den man sich vor die Haustür stellt, nicht innerhalb von einem Jahr kaputt geht, sind da auch immer UV-Filter drin in solchen Plastiksachen. die werden halt auch mit in die Umwelt getragen und die sind eben sehr, sehr stabil und sehr lange ausdauernd und können eventuell auch einen Einfluss haben.
Ich habe gerade nochmal einen Artikel ergoogelt. Ich weiß nicht, das Leibniz-Institut ist ja relativ bekannt. Da steht, es zeigt sich, dass Korallen Polypen die Fremdkörper als solche erkennen und wieder auch ausscheiden können. Nanopartikel natürlich mehr als Mikropartikel. Und die Versuche offenbarten jedoch, dass die Plastikpartikel nicht in allen Fällen den Weg aus der Mundhöhle herausgefunden hatten und somit dann ins Skelett mit übergehen. Aber ja, das sind jetzt von 2021.
Ja, genau, das ist ungefähr das, was ich auch meinte. Also ja, da gibt es Studien zu, aber was da jetzt wirklich der Effekt von Mikroplastik in den Riffen ist, da wissen wir sehr wenig drüber.
Aber steht tatsächlich auch das, was du gesagt hast, ganz zum Schluss, die Korallen können bei stärkerem Wellengang und Stürmen leichter zu Bruch gehen, ist die Vermutung. Also same. Was du eben gesagt hast.
Und wir wissen ja auch noch nicht mal, was bei uns Menschen das wirklich für Auswirkungen hat. Man kann das da ja auch nur erahnen. Deswegen bleibt das auf jeden Fall spannend. Ich habe noch eine Sache, die ich auch ganz spannend fand und nicht wusste, dass Korallen auch eine große Bedeutung haben für die Medizin und die Wissenschaft an sich, für Medikamente zum Beispiel. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
Genau, also in die Richtung forscht auch tatsächlich ich jetzt persönlich weniger, aber unsere Arbeitsgruppe relativ viel. Wie ich schon meinte, die Korallenriffe gehören zu den diversesten Ökosystemen überhaupt auf der Welt. Und die Korallenriffe sind auch so, sind sehr, sehr interessant, weil da sehr viele sessile Organismen leben. Wenn man sich gerade zum Beispiel Schwämme sind ja auch so ungefähr die simpelsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Sie sehen wirklich aus wie ein Schwamm und die haben so kleine Filterzähnchen und filtern die ganze Zeit nur Wasser und ernähren sich quasi von den vor allem Bakterien, die so im Wasser rumschwimmen. Aber die sind total weich. Das heißt, eigentlich jedes Tier, was vorbeikommt, kann da einmal reinbeißen und sich einen dicken Haps wegnehmen von dem Gewebe. Und die können sich eben nicht einfach wie eine Koralle zum Beispiel, die hat ja dieses Kalkskelett, wo die sich zurückziehen kann und da diese millimetergroße Koralle runterfressen, können die eben nur wenige. Aber so ein Schwamm, der muss sich halt auch irgendwie wehren und die machen das eben chemisch. Die bilden Chemikalien und teilweise sehr, sehr komplexe, interessante, ja, neuartige Chemikalien, die wir halt so an Land auch überhaupt nicht kennen, die schlecht schmecken, die giftig sind, die irgendwie biologisch wirksam sind. Und all solche Chemikalien, die eine biologische Wirksamkeit haben, die sind eben auch für die Medizin sehr, sehr interessant. Und da gibt es eben viel Forschung in die Richtung. Also zum einen von Schwämmen, aber auch gerade von anderen sessilen, weichen Organismen, vor allem irgendwie Weichkorallen oder auch Seegurken. Da gibt es aber auch alles andere, auch einfach die ganzen Bakterien, die es im Meer gibt. Da hat man einfach so eine Vielfalt von Organismen, die die verschiedensten Chemikalien produzieren, die medizinisch wertvoll sein könnten. Und wir kennen auf jeden Fall auch schon einige Medikamente, die schon entwickelt wurden, die eben aus dem Korallenriff stammen, entweder die Chemikalie selbst oder leichte Abwandlungen davon, die jetzt eben schon medizinisch von Bedeutung sind. Und je mehr wir eben dieses ganze Ökosystem Korallenriff verlieren, desto mehr verlieren wir eben auch die Möglichkeit, diese Chemikalien zu entdecken, die für uns von Wert sein könnten.
Es müsste ja dann eigentlich die artenreichste Tierwelt der Welt sein, ne? Also Korallen, so viele kleine Lebewesen, oder? Ist das nicht so?
Ich glaube, der Regenwald hat, glaube ich, noch mehr, aber im Meer auf jeden Fall.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Aber in beiden Ökosystemen wissen wir einfach von, ne, im Regenwald, da sind noch unfassbar viele Insekten und sowas, was wir alles nicht kennen. Und im Meer ist es auch. Also wenn man da wirklich Leute hat, die Experten sind für irgendwie Schrimps oder so, wenn du an einen Ort fährst, dann findest du da eine neue Art. Das geht total schnell.
Hast du eine Lieblingskoralle?
Ach, gibt's ganz viele. Also wir arbeiten viel mit Acropora-Korallen, das ist auch so die artenreichste Gattung. Und das sind halt auch die so ganz verzweigt wachsen, die solche großen Teller bilden. Die sind wahnsinnig schön, sehr empfindlich, was Stressoren angeht, aber die haben eine wahnsinnige ökologische Bedeutung und sind wunderschön. Und ansonsten sind auch immer solche Sachen, die ein bisschen großpolypiger sind, die ein bisschen besonders aussehen, die besondere Skelettstrukturen haben. Also wenn man so die Korallen identifizieren will, dann muss man sich immer so die Skelette angucken. Und da gibt es auch einfach so ganz bestimmte, sehr schöne Galaxia zum Beispiel. Die sieht ganz, ganz toll aus.
Ich liebe es, mit welcher Begeisterung du über Korallen erzählst. Sonst geht es immer über Netze so, aber es sind ja keine Tiere, sondern Plastik dann in dem Fall. Ich erinnere mich an eine Koralle extrem gut. Die war so, sah die war, glaube ich, nicht weich, aber sie sah weich aus, relativ groß und eher wie so ein Brokkoli von der Oberfläche in so einem Senfgrünton. Und da waren so kleine Tannenbäumchen drauf. Die wurden auch als Tannenbäumchen Christmas Trees betitelt, die sich so reinziehen, wenn man darüber schwimmt. Ist es auch eine Korallenart, diese Tannenbäumchen?
Nee, diese Tannenbäumchen, das sind Würmer. Die leben da drin, genau. Das sind oft so solche ganz so massiv wachsende Korallen. Die sind oft irgendwie auch einfach wie so ein Ball aus oder so, ziemlich groß. Irgendwie Porites oder Montipora, die wachsen oft so ganz massiv. Und da können sich eben solche Würmer so reinbohren. Genau, das sieht auch teilweise sehr, sehr hübsch aus.
Ne? Ja, also die schönsten Würmer, die hier gesehen habe.
Farben sein, aber die zucken auch richtig zurück. Und das sind dann immer so zwei nebeneinander, ne?
Ja, und die sind halt auch voll bunt, ne? Die sind halt dann so grün, gelb, blau und da. Also, ja, gut, du hast gelernt heute.
Nee, aber die stören die Korallen eigentlich eher. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich sie sehe.
Wir haben gerade im Shop noch, jetzt wenn die Folge online ist, haben wir es noch für 3 Tage, einen Korallen-Bracelet auch. Also zum Zeigen einfach, wie toll Korallen sind. Und da haben wir die Feuerkoralle. Finde ich auch sehr schön.
Ah ja, ja genau. Das ist so ein bisschen ein Outsider, weil die nicht direkt verwandt sind mit den meisten Steinkorallen, sondern gehören zu den Hydrozoen. Und genau, das spürt man auch sehr, dass das andere sind, wenn man da mal unter Wasser rankommt mit der bloßen Haut. Das britzelt nämlich ganz ordentlich. Da lernt man Abstand zu halten. Aber genau, die können eben auch riffbildend sein, weil die eben auch richtig dolle Skelette, dreidimensionale Skelette bilden.
Seht ihr, da habt ihr jetzt mal was über eure Feuerkoralle gehört. Also legt euch die zu und supportet unsere Arbeit.
Ja, ich glaube, wir haben schon relativ viele Themen jetzt behandelt. Also traurigerweise, dass es so viele Bedrohungen für die Korallen gibt. Was mich noch interessieren würde, gibt es dann jetzt irgendwie Gesetze oder Vorschriften wirklich zum Schutz der Korallen? Also du hattest schon das erwähnt, jetzt auf Hawaii zum Beispiel mit der Sonnencreme, was du ja auch gleichzeitig wieder entkräftigt hast. Aber was ist denn da gerade so in Arbeit oder was gibt es vielleicht schon?
Also was es auf jeden Fall international gibt, ist das Washingtoner Artenschutzabkommen. Also alle Steinkorallenarten sind CITES-geschützt. Also du darfst nicht einfach in einen Korallenriff gehen, dir eine Koralle abschlagen und die mit nach Hause nehmen. Das darfst du nicht. Wenn du die international handeln willst, dann hat das eben auch starke Auflagen und du brauchst eben starke Papiere dafür. So, das gibt es auf jeden Fall international und das funktioniert, würde ich sagen, auch zum großen Teil relativ gut. Und das ist schon mal ein sehr guter und wichtiger Schutz, den es schon lange gibt. Ansonsten gibt es halt sehr viele lokale Sachen. Ne? Also es gibt zum einen ja viele Meeresschutzgebiete, die auch sehr wichtig sind. Ne? Also es gibt, wir sagen, ungefähr 27% der Korallenriffe haben irgendwie einen Schutzstatus, wobei nur ungefähr 6% dieser geschützten Riffe auch wirklich gut gemanagt sind. Das heißt, es ist halt eine Sache, irgendwie, ich sag mal, eine bestimmte Fischereimethode oder überhaupt Fischerei irgendwie zu verbieten in einem Korallenriff. Und das Ganze muss aber auch noch umgesetzt werden, sonst bringt es natürlich nichts. Das gibt es auf jeden Fall tolle Beispiele, wo solche MPAs, also so Marine Protected Areas, wirklich gut funktionieren, wo es einfach für das Ökosystem ein riesengroßer Erfolg war, aber auch für die Fischerei außenrum. Da gibt es halt so Seeding-Effekte, wenn es halt solche Riffe gibt, die geschützt sind, wo die Jungfische gut aufwachsen können, ungestört, dann gehen die eben auch wieder weiter nach draußen, wo dann eben die Fischerei auch wirklich von profitieren kann. Also da gibt es tolle Beispiele, aber auch eben viele schlechte Beispiele. Ansonsten gibt es natürlich Filteranlagen, die in Abwässer gebaut werden, was ein gewisser Schutz eben für die Riffe sein kann. Es gibt Verbote von bestimmten Chemikalien, von Pflanzenschutzmitteln in der Agrikultur, was halt einen positiven Effekt auf die Riffe haben kann. Ja, da gibt es eben lokal oder eben auch Verbote von Bauarbeiten im Meer, wo Sediment aufgewirbelt wird oder Maßnahmen, um diese Sedimentation eben im Zaum zu halten, wenn solche Baumaßnahmen nötig sind. Also es sind ganz viele lokale Dinge, die man eben machen kann, die jetzt schon umgesetzt werden, die auch was bringen. Aber das Wichtigste ist halt, den Klimawandel im Zaum zu halten. Also es gibt schon wirklich viele Wissenschaftler, die sehr zynisch sind und sagen, ja, was soll das Ganze, was wir jetzt hier irgendwie noch probieren zu schützen, wenn in 40 Jahren eh alles den Bach runtergeht. Ne? Also ich probiere es immer noch positiv zu sehen, aber ja, der Ausblick ist schon teilweise nicht so schön, den wir haben.
Call to Action.
Ja, würde ich sagen, wir kommen dann zum Call to Action, weil wir gerade schon eigentlich mittendrin sind. Was kann man eigentlich machen? Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, was hat das eigentlich mit mir zu tun, außer vielleicht mit meiner Sonnencreme, wiederholen wir das auf jeden Fall noch einmal für euch. Also es fängt ja an bei, welche Partei wähle ich, um den Klimawandel einzudämmen, unter anderem. Also Wahlen, die nächsten Wahlen, die anstehen, gebt da alles, die richtige Partei zu wählen. Das zum einen, wenn ihr in Aktien investiert oder in ETF, guckt, was für Bauunternehmen stehen dahinter, wo bauen die ihre Windparks, was für Unterwasserprojekte, vielleicht auch Tiefseebergbau oder Sandmining, dazu haben wir auch Folgen, hört da gerne nochmal rein, die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, unterstützt werden, dass ihr da die richtigen Projekte unterstützt und nicht die falschen, weil je mehr Geld in solche Projekte reingeht, desto mehr wird sowas eben auch noch mitfinanziert unter anderem.
Und dann natürlich sprecht über Korallen, weil, wie wir ja festgestellt haben, ganz viele wissen gar nicht, was für krasse Tiere das eigentlich sind. Deswegen auch einmal gibt ja bei Spotify diese Fragenfunktion. Einmal die Frage an euch. Wusstet ihr, bevor ihr das gehört habt, wusstet ihr schon so viel über Korallen und was diese so besonders macht? Gerne mal uns Feedback geben, ob ihr was Neues gelernt habt oder nicht. Ich hoffe schon, weil ich habe ganz viel Neues gelernt. Ja, hast du noch was zu ergänzen für den Call to Action? Wir haben ja schon ganz, ganz, ganz viel gesagt, was man jetzt machen kann und was gut läuft und was nicht. Aber hast du noch irgendwie einen speziellen Tipp?
Ja, also CO2-Fußabdruck reduzieren ist wirklich das Allerwichtigste, was man machen kann, gerade von hier aus. Wenn man selbst im Riff unterwegs ist, meine Studenten, wenn ich mit denen unterwegs bin im Riff, die lachen mich immer im ersten Moment ein bisschen aus. Ich ziehe immer so eine Art Burkini an, also von Handschuh, bis das wirklich nur noch das Gesicht rausguckt. Da brauche ich auch keine Sonnencreme, das mache ich einfach über Kleidung und dann nur ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht. Dann muss man sich da auch nicht so Sorgen machen, was man genau für welche benutzt und wie da der Stand der Wissenschaft ist, was wir wirklich genau darüber wissen, welchen Einfluss sie hat. Das finde ich eigentlich immer ganz sinnvoll. Und genau, wenn man halt irgendwie schon irgendwo hinfliegen muss, einen weiten Weg mit dem Flugzeug hinlegt, was vom CO2-Abdruck natürlich keine gute Idee ist eigentlich, aber wenn man vor Ort ist, eben auch mal nachfragen und genau nachgucken, wie geht jetzt die Tauchbasis damit um, wie bildet die eben auch die Tauchschüler aus, die Leute, die sie mit ins Griff nehmen, wie verhalten die sich dort, werfen die Anker oder nicht. Sowas kann man eben auch alles ein bisschen im Kleinen mit beachten.
Ja, oder unter anderem auch CO2-Flüge kompensieren, wenn ihr fliegt oder wenn ihr fliegt vielleicht einmal im Jahr und dann eine längere Reise, wo ihr vielleicht auch in dem Land unterwegs seid. Das kann ich auch immer empfehlen, einfach auch im Land Leute und auch das Leben dort kennenzulernen und auch zu wissen und auch zu lernen und zu fühlen, wie die Menschen mit dem Meer leben. Das kann man nicht, wenn man einfach nur kurz vom Kreuzfahrtschiff hoppt oder einfach auch schnelllebig reist, finde ich. Ist auch immer nochmal eine Geschichte bei der CO2-Kompensation. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge zu haben. Guckt auch da auf die Projekte. Da kommen auch gerade ganz viele neue Projekte raus, die erstmal augenscheinlich gut wirken, dass ihr da nicht umsonst Geld verballert, was da unterstützt wird. Und wir werden euch auf jeden Fall den Tauchguide nochmal verlinken. Da gibt es mit Sicherheit einen online. Den werden wir auch nochmal in die Shownotes packen, dass ihr einmal selber nochmal nachschauen könnt, falls ihr schon wieder vergessen habt von eurer Tauchausbildung oder plant, einen Tauchkurs zu machen, euch damit auseinandersetzen könnt. In den meisten Ausbildungen sollte das integriert sein und guckt vielleicht, dass ihr erstmal sicher seid mit dem Tauchen. Weil gerade wenn man anfängt, das hatte ich auch, ist man total unsicher und neigt eben eher dazu, am Grund sich aufzuhalten, sich irgendwo festhalten zu wollen oder den Boden zu streifen. Wenn ihr sicher seid, wann ihr hoch und runter geht und euch lustig auf und ab bewegen könnt, dann seid ihr viel sicherer und zerstört einfach viel, viel weniger. Und vor allen Dingen macht, wenn ihr das seht und es ist passiert oder ihr seht andere Menschen, die mit euch tauchen, bei denen das passiert, macht die Tauchschule darauf aufmerksam. Schreibt das in Kommentaren, in Google-Bewertungen, in Hotelrezensionen, sucht das Gespräch mit denen und vor allen Dingen auch, wenn ihr in Booten unterwegs seid. Ich fand, das war ein super Tipp, weil man ist häufig in Urlaubsregionen mit Booten unterwegs und ich sehe das auch immer wieder, dass die Anker einfach reingeworfen werden. Macht die Leute darauf aufmerksam, vielleicht sogar bevor sie den Anker werfen, wonach sie auswählen, wo sie den hinwerfen. Weil generell wollen die Leute eigentlich da, wo sie leben und auch mit dem Meer leben, das nicht zerstören. Und vielleicht wissen sie es selber nicht besser. Also da könnt ihr auf jeden Fall euren Beitrag leisten. Ebenfalls könnt ihr eure ReiseveranstalterInnen darauf aufmerksam machen, wenn ihr eine Reise bucht. Es gibt auch welche, die extra auf Nachhaltigkeit oder auch Nachhaltigkeitsresort ausgelegt sind. Ich weiß, das ist ein Privileg, das auch aussuchen zu können, weil häufig sind nachhaltige Reisen und auch nachhaltige Resorts sehr viel teurer. Ansonsten kann ich auch Unterkünfte, wo man selber kocht, auch sehr empfehlen. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Aber da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die wir heute selber machen können, auch nach diesem Podcast, wie wir uns verhalten und in Zukunft achtsamer umgehen können mit den Korallen.
Ich habe noch eine Sache zu ergänzen, weil wir jetzt sehr viel über Urlaub gesprochen haben und ein Großteil der Leute kann sich einen Urlaub gar nicht erst leisten. Und
ja, vor allem jetzt nicht. Ne?
Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass vor allem die Personen und die Menschen, die davon betroffen sind, jetzt auch vom Korallensterben, also uns hier vor Ort tangiert das ja erstmal eigentlich gar nicht, aber vor allem die indigene Bevölkerung oder eben die Leute, die gar nicht die Klimakrise wirklich auslösen am Ende, Kleinfischer oder so, die sind wirklich am Ende betroffen und haben da zu leiden. Das ist, glaube ich, ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir jetzt sehr privilegiert gerade hier gesprochen haben, wie wir unseren Urlaub zu lösen haben. Aber am Ende sind wir dafür verantwortlich, für etwas, was wir aber gar nicht spüren am Ende, sondern eben die Leute spüren, die es nicht ausgelöst haben. Ich glaube, das muss man noch einmal klarstellen. Ja.
Naja, und in ein paar Jahren der Konsum, der auf dem Tisch dann stattfindet, wenn man Fisch konsumiert, es ist ja schon sichtbarer und man merkt es ja schon, aber dann wird es spätestens auch dann unbequem für die Leute, die weiter weg wohnen von den Korallenriffen, denke ich mal. Und hoffen wir, dass wir es noch ändern können. Ich würde gerne noch einmal zum Schluss, weil das haben wir noch gar nicht beleuchtet, gibt es denn Hoffnung für das ganze Thema?
Ja, ich sehe das schon immer noch so. Gerade bei diesen Jungkorallen gibt es halt durchaus noch Hoffnung. Also wir kennen zum Beispiel Riffe, auch in sehr warmen Regionen, denen es gut geht, die divers sind, die wachsen auf Temperaturen, wo andere Riffe überhaupt nicht klarkommen. Es gibt eben, generell gibt es nicht die eine Temperatur, wo Korallen bleichen. Das ist immer abhängig davon, welche Art da wächst, aber zum Beispiel auch in welcher Kombination mit welcher Mikroalge die Art wächst. Da gibt es eine gewisse Varianz, wenn auch viel weniger, als wir uns anfangs erhofft haben. Und ja, wir sehen einfach diese heißen Riffe, die es gibt und die offensichtlich, wo es offensichtlich Individuen gibt, die darauf angepasst sind. Und da gibt es halt schon die Hoffnung, dass man das durch gezieltes Auspflanzen, durch gezieltes Förderung dieser genetischen Diversität, dieser ganzen Diversität, die wir dort schon haben, die damit klarkommen, dass wir da vielleicht doch noch irgendwie unterstützen können und dass die Anpassung vielleicht mit unserer Hilfe doch etwas schneller vorangehen kann, als wir das bis jetzt uns vorstellen. Und das ist auch quasi mein Ansatz, wo ich eben nicht sage, ach, da ist ja Hopfen und Malz eh schon verloren. Das bringt ja jetzt nichts mehr, da nur überhaupt noch dran zu arbeiten. Sondern ich sehe da halt wirklich noch so ein Glimmer Hoffnung. Wir werden ganz große Teile der Riffe verlieren, ganz klar. Das ist schon nicht mehr aufzuhalten. Aber wir können eben vielleicht doch noch viele Riffe oder einige Riffe und den Ökosystemfunktionen irgendwie erhalten. Und das finde ich halt total spannend, in die Richtung weiter zu forschen und in die Richtung das weiter zu unterstützen.
Ja, vielen Dank für das tolle Schlusswort. Allgemein vielen Dank für die Folge und deine Zeit. Und ja.
Du bekommst auf jeden Fall auch ein Korallenbracelet von uns. Das schicken wir dir zu. Also schick uns gerne deine Adresse, weil das brauchst du definitiv als Schirmherrin für die Korallen. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maya Löwedei.
Und ich, Madeleine von Hohenthal. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftungen für das Offenlegen von geheimen Informationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.